Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Die Fed hat gerade den Leitzins nochmal um 0,75 Punkte angehoben. In Deutschland steht auch die erste Erhöhung an. Darüber und unter anderem über die Energiekrise will ich sprechen mit Volker Hellmeier, Finanzexperte und Chefvolkswirt der NFS Netfonds. Herr Hellmeier, ich hatte neulich einen Experten hier sitzen, der hat gesagt, am besten gar nicht rühren am Leitzins. Als ich gefragt habe, was empfehlen Sie denn für Deutschland, wie sehen Sie das?
Also wir sehen, dass die USA agieren, wir sehen, dass die Bank of England agiert, wir sehen, dass die Bank of Canada agiert. Und damit stellen sie sich ein Stück weit der Realität. Wir haben den höchsten real negativen Zins, das ist der Zins abzüglich der Preisinflation, der jemals seit Ende des Zweiten Weltkriegs gemessen worden ist für Industrienationen. Und diesbezüglich gilt es, dass Zentralbanken sich Realitäten stellen, dass es von daher Zinserhöhungen geben muss auf der einen Seite. Und was wir aber sehen, ist, dass zwei Zentralbanken zicken. Mhm. Das eine ist die Bank of Japan, die sogar die Kapitalmarktrendite für 10-jährige japanische Staatsanleihen versucht bei 0,25% festzuzurren mit enormen Interventionen. Die Folge ist was, dass der Yen drastisch verfallen ist. Und damit, weil der Yen in an Kaufkraft verliert, erhöht man die sogenannte importierte Inflation. Man verschärft das Problem also nochmal. Und die EZB hat gestern eine Sondersitzung angekündigt. Und ich war voller Hoffnung, da flog morgens ein kleiner Adler auf, dass man sich auch jetzt der Realität stellt, um Glaubwürdigkeit, weil das wichtig ist, zurückzugewinnen. Aber es landete kein kleiner Adler, das muss man auch sagen. Aber wir kommen um diese Zinserhöhung nicht vorbei, aber es wird in meinen Augen nicht so dramatisch werden, wie mancher denkt.
Ich meine, das ist ja die Frage. Also es schadet natürlich erstmal den Aktienmärkten, die Wirtschaft wird ein bisschen wackeliger, ne? Also je mehr jetzt der Leitzins steigt, was wäre denn da die richtige Maßnahme oder das richtige Maß überhaupt?
Das richtige Maß ist erstmal, dass man den Menschen erklärt, was hier passiert. Wenn die Zentralbank jetzt als Beispiel, wir haben Preisinflation um die 8% in der Eurozone, angenommen, wir würden jetzt die Zinsen auf 8% erhöhen, dann würden wir die Wirtschaft töten. Wir müssen jetzt mal schauen, was ist das für eine Inflation? Und kann die Zentralbank überhaupt bei dieser Inflation etwas tun? Wirkt diese Inflation von innen heraus? Dann kann sie was tun. Wirkt sie von außen? Ist die Wirkungsbalance differenzierter zu betrachten? Und genau das Problem haben wir. Wenn wir die Kernrate anschauen, der Verbraucherpreise in der Eurozone, dann liegt die bei knapp 4% derzeit. Das ist auch deutlich über dem 2%-Ziel, aber es sind keine 8%. Und darauf kann eine Zentralbank mit der direkten Politik Einfluss nehmen. Die Zentralbank kann Zinsen erhöhen, wie sie will. Wird das den Ölpreis, den Gaspreis bewegen? Nein. Das ist ein geopolitisches Problem. Das ist auch kein Marktproblem, sondern ein geopolitisches Problem für uns. Denn China oder Indien hat diese Probleme nicht. Wie hoch sind die Verbraucherpreise in China? Bei 2,1%. Das heißt, durch die Ukraine-Krise haben wir uns ein exogenes, von außen wirkendes Preisproblem geholt für unseren Wirtschaftsraum. Und damit spielen wir eben auch mit der Konkurrenzfähigkeit unseres Wirtschaftsraums. Damit spielen wir auch mit der Nachhaltigkeit unseres Wirtschaftsmodells. Und wir spielen ultimativ auch damit, dass wir vielleicht irgendwann, wenn wir so weitermachen, der Ukraine und anderen Ländern gar nicht mehr helfen können. Das hängt alles kausal damit zusammen. Und das gilt es zu erklären den Menschen draußen. Das heißt, ja, Zinserhöhungen waren überfällig. Die Zentralbanken waren alle schon vor der Ukraine-Krise hinter der Kurve. Und von daher, um Glaubwürdigkeit zu bekommen, brauchen wir Zinserhöhungen bis zu einem gewissen Maße. Aber sie werden nicht zu stark ausfallen. Denn wir brauchen für das, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, was geplant ist, die grüne Transition als Beispiel, den Umbau der globalen Wirtschaft auf nachhaltigere Produktionsverfahren. Dafür brauchen wir riesige Geldsummen. Da reden wir vom Billionenbereich. Und das geht nur in einem Niedrigzinsregime, das geht nicht in einem Hochzinsregime. Ja. Und diese Dinge müssen wir erklären. Und dann sagen wir, ja, Zinserhöhungen kommen, wie in den USA jetzt. Wenn wir uns mal anschauen, auf die nächsten 2 Jahre erwartet man da maximal 3,5 bis 4% Leitzins. Wir liegen jetzt seit gestern bei 1,50, 1,75. Es wird noch eine geben, aber dann wird man auch erstmal abwarten, wie wirkt das Ganze. Bei der EZB sehe ich uns Richtung 1,5% laufen über die nächsten 6, 9 Monate. Aber das ist immer noch günstig historisch, das muss ich auch sagen. Und ich sehe auch keine großen Unfallrisiken deswegen für die Aktienmärkte.
Nein.
Denn diese Extreme, die wir hatten in der Bewertung, als wir bei Negativzinsen waren, wurde das am Aktienmarkt auch nicht gespiegelt, sondern die Bewertung war im Verhältnis zu den Anleihemärkten immer attraktiver am Aktienmarkt.
Wenn wir gerade auf die Energiepreise gucken, dann ist das ja aber schon eine massive Bedrohung für die Wirtschaft, also gerade kleine und mittlere Unternehmen. Ne? Teilweise kriege ich das mit, wie die so wegkippen, wie die sagen, kann ich einfach nicht mehr bezahlen. Eine Glashütte oder vieles andere, was einfach viel Energie braucht, um die Produkte herzustellen. Aber wie kann das denn weiter funktionieren?
Es kann nur dann funktionieren, wenn wir ein gleichmäßiges Preissystem weltweit haben. Aber genau das haben wir nicht. Wir haben jetzt, dadurch, dass wir sanktionieren, Preise, die sehr hoch sind. Und ca. 80-85% der Weltbevölkerung machen nicht mit oder ihre Länder machen nicht mit. Und diese Länder bekommen jetzt Preisvorteile. Gestern hat auch Südafrika gesagt, man ist jetzt an russischem Öl interessiert, nach Gesprächen zwischen Südafrika und Moskau. Und Indien macht es genauso. Also diese Länder bekommen jetzt bessere Investitionsmöglichkeiten. Sie haben Versorgungssicherheit, sie haben billigere Rohstoffe. Und wir leben im energetischen Zeitalter. Energetisches Zeitalter heißt von der Dampfmaschine bis hin heute. Und die Fortschritte, die wir gemacht haben und auch die Wohlstandsfortschritte, die dort eingesetzt sind, haben alle was mit Energie zu tun. Und Deutschland als energieintensivstes Industrieland, das sich vor dem 23. Februar die höchsten Energiepreise der Welt, der industriellen Welt geleistet hat, steht jetzt vor einem Dilemma. Denn wenn auch der Plan funktionieren sollte, dass wir auf LNG umswitchen, was wird dann passieren? Dann werden wir in etwa die Energiepreise mindestens verdreifachen, wahrscheinlich verfünffachen, wenn es schief geht, versiebenfachen. Nehmen Sie das mal auch als Privater aus, weil es geht ja nicht nur um die Unternehmen. Es geht ja auch um die gesellschaftspolitische Stabilität. Ja. Wenn plötzlich man nicht als Beispiel 1.000 Euro pro Jahr für Strom und Gas zahlt, sondern plötzlich 5.000 oder 7.000.
Ja.
Und diese ganzen Risiken sind in dem gesamten Diskurs, den wir im Rahmen dieser Krise führen, überhaupt nicht sachlich, auch medial bedient worden. Und ich mache mir enorme Sorgen um den Standort Deutschland. Denn jetzt gehen wir einen Schritt weiter.
Ja.
Deutschland ist die wichtigste Wirtschaftsnation innerhalb Europas. Und wenn Deutschland in die Knie geht, dann sind die Folgen weitaus dramatischer. Und wir spielen ein Stück weit, und das betone ich immer wieder, mit dem Rückgrat. Denn alles hängt, und lassen Sie mich das erklären, alles hängt an Ökonomie. Das vergessen viele. Die sagen, oh nee, wir haben ein tolles Gesundheitssystem, wir haben ein tolles Sozialsystem, haben wir alles. Aber es hängt alles von der Ökonomie ab, von den Unternehmen, das nennt man Kapitalstock. Ich nenne es jetzt einfach mal Lebensbaum. Gehen alle Zahlungen ab für Staat über Steuern, Gebühren und auch die Einkommen der privaten Haushalte. Und daraus speist sich über den Staat dann auch der Sozialetat und über den Staat die Subvention der Rentenzahlung und so weiter. Und das ist den wenigsten bewusst. Das heißt, wenn ich diesen Lebensbaum jetzt den Energiestecker ziehe, dann ziehen wir viel mehr Stecker, als es den Leuten bewusst ist. Und da ist mir manchmal Angst und Bange. Ich habe heute Morgen in meinem Volksreport geschrieben, Hellmeyer-Report heißt er jetzt, der übrigens kostenlos ist.
Mhm.
Ich habe geschrieben, mit meiner Frau, lieben Frau Conny, habe ich heute Morgen den Begriff Fassungslosigkeit diskutiert. Und ich bin fassungslos über das intellektuelle Niveau, das hier zum Teil vorherrscht.
Sie sind ja der Nostradamus der Wirtschaft, spätestens seit Ihr Buch Endlich Klartext Anfang 2008 rausgekommen ist. Also was sich auch heute sicher noch zu lesen lohnt, einfach mal zu gucken, wenn sich jemand so weit aus dem Fenster lehnt und konkrete Prognosen abgibt, was kommt dabei raus? Und man kann da lauter grüne Häkchen machen. Wagen Sie im Moment auch, also es ist ja eine ganz fragile Zeit, auch noch mit dem Ukraine-Krieg nebenan, Corona-Pandemie, wissen nicht, wie es weitergeht. Oder ich sage, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wissen Sie, wie es weitergeht?
Es gibt die Kraft des Normativ-Faktischen. Und ein Stück weit sehe ich uns da am Ende doch gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die im Moment so politisch als vielleicht gar nicht korrekt empfunden werden. Aber einfach aus der Not heraus geboren. So könnte man es auch sagen. Ich lehne mich insoweit aus dem Fenster. Die Welt dreht sich weiter. Wir müssen 8 Milliarden, perspektivisch 10 Milliarden Menschen ernähren und bespaßen. Daraus ergibt sich zwingend, dass wir dafür Unternehmen brauchen, die die ganzen Güter dafür zur Verfügung stellen. Also erstmal bin ich grundsätzlich für die Weltwirtschaft optimistisch. Wenn wir die Politik im Rahmen der Ukraine-Krise der Teilung der Welt, Russland, China plus Emerging Markets auf der einen Seite und der Westen auf der anderen Seite, wenn wir die fortschreiben, und wir haben übrigens nur noch 35% an der Weltwirtschaft im Westen, die anderen sind 65%, dann werden wir uns verarmen. Das ist die nächste Prognose. Wir werden verarmen. Das ist das Epizentrum des globalen Wachstums ist Asien. Und wir schießen uns gerade auch, wenn wir wieder einige Politiker hören, die sagen, wir müssen jetzt China sanktionieren und so weiter und so fort. Dann nehmen wir nochmal, greifen wir unseren eigenen Lebensbaum an damit. Und das muss man wissen. Und nochmal, unsere Regierung sind nicht dafür verantwortlich, die Welt, alle Weltprobleme zu lösen, sondern sie sind verantwortlich für diesen Wirtschaftsraum und die Bürger dieses Landes und nichts anderes. Die verheben sich da vielleicht gerade ein Stück weit. Also von daher für die Weltwirtschaft positiv, für viele Schwellenländer positiv. Ich bin dabei im Moment das erste Mal als Investment Case Südamerika und Afrika vor diesem Hintergrund mir näher anzuschauen, um damit auch Investmententscheidungen für diese Regionen für mich möglich zu machen. Aber bisher waren das für mich Dinge aufgrund von Korruption, Ineffizienz etc. pp. Mangel an Liquidität in den Märkten waren diese Märkte für mich uninteressant. Mit dieser Veränderung, die jetzt stattfindet, wenn sie so fortgeschrieben wird, diese Länder bekommen die einen ganz anderen Investitionsstatus, den sie zuvor noch nie hatten. Und wir verlieren diesen Investitionsstatus. Aber wenn wir uns das summarisch anschauen, ja, die Chancen kommen. Vielleicht muss man demnächst geografisch mit seinem Wohnort flexibler sein.
Danke auch für diese Prognose, Volker Hellmeier. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.